SWR aktuell Wirtschaft
mit Lena Stadler. Frieren im Winter will niemand, aber die Umwelt über Gebühr belasten auch nicht. Deshalb steht in Deutschland die Heizungswende an. Ab dem kommenden Jahr sollen Öl- und Gasheizungen Stück für Stück aus deutschen Häusern und Wohnungen verschwinden. Ersatzkandidat mit den größten Erfolgsaussichten ist die mit einer Wärmepumpe betriebene Heizung. Für Schlagzeilen heute hat nun die Nachricht gesorgt, dass der Heizungshersteller Viessmann aus Hessen seine Klimasparte inklusive Wärmepumpengeschäft für 12 Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global verkauft. Darüber spreche ich mit Florian Moll von der auf die Bauindustrie spezialisierten Unternehmensberatung S&B Strategy aus München. Der Markt für Wärmepumpen hierzulande fängt gerade erst an, so richtig zu wachsen. Warum verkauft Viessmann gerade jetzt, wo es doch erst so richtig spannend wird?
Der Zeitpunkt für den Verkauf ist natürlich ideal für Viessmann. Also wie Sie schon sagten, die Nachfrage ist natürlich sehr hoch, getrieben durch die hohen Subventionen, durch die Politik und natürlich auch der sehr starken Marktposition von Viessmann. Allerdings ist der Blick in die Zukunft wahrscheinlich eher der Treiber für diese Entscheidung, weil man natürlich hier die Herausforderung vor dem Hintergrund des deutlich internationaleren Wettbewerbs sieht und somit natürlich dann zu einem Verkauf geführt hat, weil eben vor allem die großen internationalen asiatischen Hersteller wie Daikin oder auch Panasonic hier schon eine relativ hohe Kompetenzen im Bereich Klimaanlagen und vor allem eben auch Wärmepumpe, wo die Technologie natürlich sehr ähnlich ist und da natürlich auch nochmal ganz andere Skaleneffekte im Einkauf, in der Produktion im Vergleich zu den deutschen traditionellen Heizungsherstellern, die natürlich jahrelang jetzt eher auf die Gas- oder Ölheizung gesetzt haben.
Schauen wir mal auf den Käufer, den US-Konzern Carrier. Wollen die jetzt denn den Markt in Europa als Platzhirsch übernehmen mit der Marke Viessmann oder wie sind deren Pläne?
Also grundsätzlich ist das natürlich ein sehr attraktiver Deal für Carrier. Also zum einen holt man sich hier natürlich mit Viessmann eine sehr starke Kompetenz im ganzen Bereich Wärmetechnik ins Haus. Carrier ist ja eher stark im Bereich Klima-Kältetechnik aufgestellt. Allerdings sehe ich jetzt das Hauptargument für Carrier eigentlich eher dieser wirklich starke Zugang und breite Zugang von Viessmann in den deutschen Markt. Das heißt über die Heizungsinstallateure, das starke Partnernetzwerk von Viessmann. Also viele der Installateure arbeiten schon sehr lange mit Viessmann zusammen, sind auf die Produkte geschult, sind stolz auf die Viessmann-Marke, sage ich mal, dem Familienunternehmen. Und mit dem Deal hat man sozusagen dann aus Sicht von Carrier natürlich einen sehr starken Zugang zu einem sehr attraktiven Markt in Deutschland und dadurch natürlich dann auch eine gewisse Marktmacht, sage ich mal, auch gegenüber asiatischen Herstellern, denen oftmals noch an breiten Zugang jetzt in den deutschen Markt fehlt, weil eben der Dreh- und Angelpunkt sind eben die Installateure, die ich eben an mich gewinnen muss und binden muss am Ende.
Das heißt, Carrier hat schon ganz klar den deutschen bzw. vielleicht auch dann den europäischen Markt im Blick und plant jetzt nicht, diese Marke in die USA zu überführen und dann das Geschäft hier zu streichen, sondern das ist ganz klar der Fokus, wir bleiben hier.
Ja, also zumindest mal, ich meine, der deutsche Markt ist natürlich sehr attraktiv, also aufgrund auch der ganzen Subventionen, die jetzt laufen, sage ich mal, in diese neue Technologie, die natürlich dann auch mit Milliardensummen gefördert werden. Wie das jetzt langfristig zu beurteilen ist, wo auch dann zukünftig die Produktionskapazitäten ausgebaut werden, müsste man sich dann nochmal genauer anschauen. Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass vor allem die USA natürlich sehr attraktive Rahmenbedingungen schaffen für Unternehmen, dort zu investieren. Aber natürlich auch hier im osteuropäischen Ausland ist es natürlich teilweise auch attraktiver für Unternehmen zu investieren, weil hier einfach die Rahmenbedingungen attraktiver sind. Das fängt an bei der Moral der Fachkräfte, sage ich mal, und hört dann auf bei den ganzen Rahmenbedingungen, die Politik dann eben setzt mit Strompreisen, Richtlinien, Regulatorik etc., wo es natürlich dann teilweise schwerer wird, in Deutschland zu investieren, weil natürlich auch der Zugang oder die Fachkräfte am Ende natürlich auch fehlen. Die sind in Osteuropa zum Beispiel noch deutlich verfügbarer als hier.
Sie haben gerade schon die Konkurrenz aus Fernost angesprochen. Gibt es denn überhaupt global ernstzunehmende deutsche Hersteller in der Klimatechnik oder haben die jetzt von vornherein gar keine Chance, sich durchzusetzen?
Ja, es gibt schon einige, sag ich mal, die ganz großen, sag ich mal, mit Bosch, Weiland und so, die haben natürlich auch schon in die Wärmepumpe investiert, in diese Technologie, sind natürlich auch in anderen angrenzenden Bereichen durchaus marktführend. Was natürlich bei der Wärmepumpe natürlich auffällt, ist natürlich auch getrieben durch diese hohen Synergieeffekte in Richtung Klimaanlage, wodurch hauptsächlich asiatische Hersteller, sag ich mal, wie die großen Panasonic etc., Daikin, eben hier einfach Vorteile haben, weil die Technologie ähnlicher ist als jetzt zu einem klassischen Öl- oder Gasheizung. Darauf hatten sich natürlich die ganzen deutschen Hersteller natürlich jahrelang darauf spezialisiert und jetzt kam natürlich der harte Umbruch durch die Politik in Berlin und dann natürlich dann ausländische Anbieter natürlich doch deutliche Vorteile.
Sagt Florian Moll von der Unternehmensberatung S&B Strategy. Mit ihm habe ich gesprochen über den Verkauf der Klimasparte des Heizungsbauers Viessmann an das US-Unternehmen Carrier. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Und wir bleiben beim Thema fit für die Zukunft durch Übernahme. Nur sind hier die Rollen vertauscht. Ein deutsches Unternehmen kauft sich in ein US-Werk ein. Und zwar der Stuttgarter Elektrokonzern Bosch übernimmt einen US-Chip-Hersteller für 1,5 Milliarden Dollar.
Ab dem Jahr 2026 will Bosch in dem neuen Werk in den USA produzieren. Zuvor wird der Standort auf die für E-Autos benötigten Silizium-Carbid-Chips umgerüstet. Durch diese besonderen Halbleiter lassen sich E-Autos schneller laden und haben eine höhere Reichweite. Laut Bosch führt der weltweite Boom und der Hochlauf der Elektromobilität zu einem enormen Bedarf an diesen speziellen Halbleitern. Mit der Ausweitung unserer Halbleiteraktivitäten nach Übersee stellen wir uns in einem wichtigen E-Automarkt auch lokal schlagkräftig auf, erklärte heute Markus Hein, der Vorsitzende des Bosch-Unternehmensbereichs Mobility Solutions, zu der anstehenden US-Investition. Im größten Bosch-Halbleiterwerk in Reutlingen, das derzeit massiv erweitert wird, produziert Bosch bereits die Silizium-Carbid-Chips neben anderen Halbleitern. Mit dem neuen Werk im kalifornischen Roseville erhöht Bosch in Zukunft die Eigenproduktion dieser speziellen Halbleiter und macht sich dadurch auch unabhängiger von Zulieferern und Marktschwankungen. Geli Hensoldt, SWR Wirtschaftsredaktion.
Wir hatten es in dieser Sendung schon von Chips für E-Autos gerade gehört und von Wärmepumpen. Beides soll uns dabei helfen, die Zukunft klimafreundlicher zu gestalten. Auch die EU geht einen weiteren Schritt in Richtung saubere Umwelt. Und zwar soll ab 2025 Fliegen weniger klimaschädlich werden. Und zwar indem Flugbenzin nachhaltige Kraftstoffe beigemischt werden. Bis Mitte des Jahrhunderts sollen dann laut der EU-Pläne 70% der Treibstoffe im Flugverkehr klimafreundlich sein.
Als nachhaltig gelten synthetisches Kerosin, das zu den sogenannten E-Fuels zählt, mit erneuerbaren Energien produzierter Wasserstoff und Biokraftstoffe, die etwa aus Algen, Pflanzenresten, tierischen Fetten oder altem Speiseöl hergestellt werden. Pflanzen für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion sind dagegen tabu. Flugzeuge dürfen nur so viel tanken, wie für die anstehende Reise nötig ist, um unnötiges Gewicht und damit zusätzliche Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Ebenfalls ab 2025 wird für Flüge in der EU außerdem ein Umweltlabel vorgeschrieben. Passagiere sollen sich vorab über den ökologischen Fußabdruck ihrer Reise informieren und die Angebote der Fluggesellschaften vergleichen können. Die Vorgaben sollen dazu beitragen, dass die EU ihre Klimaziele erreicht. Laut Europaparlament sind zivile Flüge für knapp 14% der CO2-Emissionen im europäischen Verkehrssektor verantwortlich. Der Lobbyverband E-Fuel Allianz nennt die Einigung einen Erfolg für die Planungs- und Investitionssicherheit der Branche. Allerdings bleibe der Beimischungsfahrplan unter den Mengen, die technisch machbar und klimapolitisch notwendig seien. Der Kompromiss muss jetzt noch vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten bestätigt werden. In der Regel ist das eine Formsache. Stefan Überbach, Brüssel.
Von der Luft auf die Schiene. Die Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der Bahngewerkschaft EVG sind auch in der dritten Runde gescheitert. Eine Annäherung ist nicht in Sicht. Frage an unseren SWR-Bahn-Experten Uwe Bettendorf. Warum sind die Fronten so verhärtet?
Ja, beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld am vorläufigen Scheitern der dritten Tarifrunde. Die Bahn verweist auf das neuerliche Tarifangebot, das einen steuerfreien Inflationsausgleich von insgesamt 2.850 Euro beinhaltet und Lohnerhöhungen ab kommenden Jahr von insgesamt 10% für die unteren und mittleren sowie 8% für die oberen Einkommensgruppen. Laut Bahnpersonalvorstand Seiler das höchste Angebot in der Geschichte des Unternehmens. Vor diesem Hintergrund sei die Verweigerungshaltung der EVG vollkommen unverständlich. Die Gewerkschaft wiederum kritisiert die lange Laufzeit von 27 Monaten und dass die Lohnerhöhungen erst im kommenden Jahr greifen sollen. Außerdem sei die Bahn auf zentrale Forderungen wie die nach einer Anhebung des Mindestlohns in den Tariftabellen auf 12 Euro pro Stunde als Voraussetzung für weitere Verhandlungen immer noch nicht eingegangen. Die Lage ist also ziemlich verfahren. Vieles spricht momentan für weitere Warnstreiks. Die Gerüchte, dass es schon am 2. Mai soweit ist, wollte die EVG heute nicht bestätigen. Sie hat aber klar gemacht, dass die nächsten Warnstreiks massiver ausfallen werden als beim letzten Mal.
Fahrgäste können also noch hoffen. Es steht noch nicht fest, ob und wann bei der Bahn wieder gestreikt wird. Infos von unserem Bahnexperten Uwe Bettendorf. Und zum Schluss blicken wir noch an die Börse. Der deutsche Leitindex DAX verliert knapp 1,5% und schließt mit 15.795 Zählern.
Eine Fülle von Unternehmenszahlen hatten Anleger heute zu verarbeiten. Die Bilanzen sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Unternehmen wie der Konsumgüterkonzern Beiersdorf, der Aromenhersteller Symrise oder der Triebwerksbauer MTU hatten einen guten Start ins neue Jahr. Umsatzsteigerungen gab es auch bei Puma, aber der Gewinn beim Sportartikelhersteller war rückläufig. Hohe Lagerbestände und der Verkauf von Sportartikeln über Billigläden drückten auf die Margen. Und nun will der neue Chef gegensteuern und mit bekannten Sportlern und Prominenten werben. Der DAX den ganzen Tag deutlich im Minus. Viele Anleger sind hin und her gerissen. Auf der einen Seite gibt es durchaus gute Unternehmensnachrichten. Auf der anderen Seite sind die Befürchtungen groß, dass es zu einem erneuten Aufflammen der Bankenkrise kommen könnte. Es geht wieder einmal um die First Republic Bank. Das ist die Regionalbank in den USA, die vor ein paar Wochen wegen starker Mittelabflüsse in Schieflage geraten ist. Es wurden deutlich mehr Gelder abgezogen als erwartet. Möglicherweise könnte das zu neuen Schwierigkeiten führen. Deutlich im Plus die Aktien von ThyssenKrupp. Über die Zukunft der Stahlsparte wurde schon lange gesprochen. Ein Verkauf war im Gespräch, auch ein Börsengang. Nun scheint ein arabischer Stahlkonzern ein Auge auf die Stahltochter von ThyssenKrupp geworfen zu haben. Und das kommt an der Börse gut an. Claudia Behrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.